Hören Sie jetzt wieder unseren Mitschnitt der wöchentlichen Ringvorlesung aus der Aula der Universität am Wilhelmsplatz. In der Karl-Friedrich-Gauß-Reihe spricht Dr. Peter Aufmuth vom Einstein-Institut in Hannover zum Thema Krumme Räume, klingende Sterne von Gauß zu Einstein.
Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, der ich gerne nachgekommen bin. Und ich freue mich, dass ich hier eben in der Tat Einstein und Gauss in einen Zusammenhang bringen kann. Denn das Einstein-Jahr, das ist natürlich überall im Fernsehen vertreten, von Gauss sieht man da weniger. Aber 2005 ist eben auch ein Gauss-Jahr. Wir haben den 150. Todestag von Gauss und den 50. Todestag von Einstein. Und ich werde erläutern, dass hier auch eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Gelehrten zu ziehen ist. Ich möchte, bevor ich anfange, ein paar Zitate bringen. Gauss sagt uns heute immer noch genug. Sein Wappenspruch war ja Pauca sed matura, das heißt, man sollte nur etwas veröffentlichen, was Vollkommenheit erreicht hat. Ganz im Gegensatz zu dem heutigen, das Publish or Perish, dass man völlig unfertige Sachen veröffentlicht, um möglichst viel Veröffentlichungen zu erzielen. Da wieder ein bisschen in Richtung Gauss zu gehen, wäre sehr schön. Ich möchte Ihnen heute etwas über das Verhältnis von Geometrie und Physik erzählen, das wir am Beispiel der Schwerkraft festmachen können. Wir werden sehen, dass man dann in der Physik mit gekrümmten Räumen arbeiten muss. Wie die Physik in gekrümmten Räumen aussieht, werde ich Ihnen einige Beispiele vorstellen. Dann gibt es auch Wellen in diesen gekrümmten Räumen, die uns Informationen über Pulsare, schwarze Löcher, Neutronensterne geben werden. Das sind eben die Gravitationswellen, mit deren Erforschung sich mein Institut befasst. Und das ist der letzte Teil. Wie sieht es mit dem Nachweis von Gravitationswellen aus? Was kann man dort machen? Gut, lassen Sie mich zu dem Vortrag voranstellen ein Zitat meines Lieblingsautors Arno Schmidt, der in seinem Radio-Essay 100 Jahre auf das Göttingen zu Beginn des 19. Jahrhunderts Revue passieren lässt und erzählt, wer dort alles an wichtigen Persönlichkeiten war. Und natürlich kommt er dann auch auf Gauss zu sprechen und er, der Größte der Großen, Karl Friedrich Gauss. Und Gauss kommt auch sehr oft in Schmidts Werk vor. Es wird also kaum jemand so häufig zitiert wie Gauss. Gut, es geht also um Gravitation. Wir haben von der Gravitation immer noch das Bild, das uns Newton vor 300 Jahren geliefert hat, dass die Gravitation eine anziehende Kraft zwischen zwei Massen ist. Und in dem Gravitationsgesetz tauchen entsprechend die beiden Massen auf. Und der Abstand, den sie beiden haben, je größer der Abstand, umso kleiner die Wirkung. Und dann natürlich noch die Gravitationskonstante, die für den richtigen Zahlenwert sorgt. Das sieht ja auch so aus, aber Newton hatte seinen fallenden Apfel. Einstein hatte einen fallenden Dachdecker, der es überlebt hat, hat ihn gefragt, was er denn während des Sturzes empfunden hat. Wir können das heute etwas harmloser mithilfe eines Bungee-Sprungs nachvollziehen. Und dann sieht man eben, dass im freien Fall Schwerelosigkeit herrscht. Es treten überhaupt keine Kräfte auf. Und wenn man die Sache näher untersucht im Labor unter idealen Bedingungen, dann stellt man fest, dass alle Körper an der gleichen Stelle des Raums mit der gleichen Beschleunigung fallen. Völlig unabhängig von ihrer Masse und von ihrer Zusammensetzung. Selbst Antimaterie fällt an der gleichen Stelle des Raumes mit der gleichen Beschleunigung. Das hat also auch mit den beteiligten Massen nichts zu tun. Aber offenbar mit der Stelle des Raums, an der das passiert. Und das war der Ausgangspunkt für Einsteins Gravitationstheorie. Entschuldigung. Er sagte, die Gravitation ist keine Kraft, sondern eine Eigenschaft des Raums. Was soll das heißen? Das heißt natürlich, dass Einstein sich den Raum anders vorstellt, als Newton das getan hat. Für Newton waren Raum und Zeit der starre Hintergrund, die Bühne, vor der sich die Physik abspielte. Bei Einstein sind Raum und Zeit kein Hintergrund mehr, sondern sie machen mit. Der Raum insbesondere wird durch die Anwesenheit von Massen verformt, er wird gekrümmt. Das kann man sich leider nicht vorstellen, also unser Gehirn ist nicht dazu ausgelegt, sich einen gekrümmten dreidimensionalen Raum vorzustellen, noch weniger eine gekrümmte Raumzeit. Man kann sich das deswegen nur plausibel machen anhand eines zweidimensionalen Beispiels einer Fläche. Wenn keine Massen vorhanden sind, haben wir es mit einer ebenen Fläche zu tun. Man spricht dann von einem euklidischen Raum, das ist eben die euklidische Geometrie, die dann in diesem Raum betrieben werden kann. Wenn wir jetzt eine Masse einfügen in den Raum, dann ist die Wirkung dieser Masse, dass der Raum verformt wird, er wird gekrümmt. Man spricht dann von einem Riemannschen Raum. Und alles, was sich jetzt in dem Raum bewegt, ist natürlich gezwungen, der Struktur des Raums zu folgen. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel die Erde um die Sonne läuft, nicht weil dort eine anziehende Kraft vorhanden wäre, sondern weil die Erde eben gezwungen ist, in der Delle herumzulaufen, die die Sonne erzeugt. So muss man sich die Gravitation vorstellen. Das Ganze jetzt eine Dimension höher, was wir aber leider nicht machen können. Aber ich denke, auf diese Weise kann man sich das plausibel machen. Das Prinzip der allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich in einem Satz ausdrücken. Die Materie bestimmt die Krümmung des Raums und der Raum bestimmt die Bewegung der Materie. Das ist die ganze allgemeine Relativitätstheorie in einem Satz. So einfach ist das letztlich. Die mathematische Ausführung allerdings ist sehr kompliziert. Okay, die Frage ist jetzt, wie kann man physikalische Vorgänge in gekrümmten Räumen beschreiben? Das musste Einstein leisten und er hatte Gottlob Vorgaben, er musste nicht selber anfangen, über die Mathematik nachzudenken. Die mathematischen Erkenntnisse, welche die Aufstellung der allgemeinen Relativitätstheorie ermöglicht haben, verdanken wir den geometrischen Untersuchungen von Gauss und Riemann. Da war Einstein ganz offen und hat sich bei Gauss bedankt. Gauss hat als einer der ersten darüber nachgedacht, ob die euklidische Geometrie der Ebene die einzig mögliche ist. Die Frage war, gibt es andere Arten von Geometrien, zum Beispiel nicht eine Geometrie der Ebene, sondern eine Geometrie auf einer gekrümmten Fläche, wie zum Beispiel auf einer Kugel. Gauss hat sich, wie gesagt, mit Veröffentlichungen zurückgehalten. Außerdem war es damals nicht opportun, über nicht-euklidische Geometrien nachzudenken. Deswegen hat er relativ wenig veröffentlicht darüber. Eine Arbeit, allgemeine Untersuchungen über gekrümmte Oberflächen von 1828, enthält das, was er für veröffentlichungswert hielt. Und das Wesentliche ist, dass man eine solche gekrümmte Fläche, zum Beispiel jetzt hier diesen verformten Zylinder, nicht von außen angucken muss, um seine Krümmung zu erkennen, sondern wir können die Krümmung aus der Fläche selbst erkennen. Das ist der entscheidende Hinweis von Gauss. Man kann das zum Beispiel über den Paralleltransport machen, wenn wir jetzt zum Beispiel Parallelen betrachten und die parallel zueinander verschieben, dann behalten die beiden Parallelen immer ihre Richtung bei, wenn wir es mit einer Ebene zu tun haben, die nicht gekrümmt ist. Wenn wir dagegen eine Parallelverschiebung auf einer Kugel machen, dann stellen zwei Richtungen, die zunächst parallel sind, wie diese Richtung, wenn wir das jetzt hier weiter verschieben, längs eines solchen Großkreises und das dann zum Nordpol verschieben, dann ist jede Verschiebung parallel in sich, aber dieser Vektor zeigt dann in diese Richtung und dieser Vektor zeigt dann in diese Richtung und die beiden Nach dieser Verschiebung sind die beiden vorher parallelen Vektoren nicht mehr parallel zueinander. Auf diese Weise kann man die Krümmung dieser Fläche erkennen. Eine andere Möglichkeit ist die Dreiecksberechnung. In einer Ebene ist natürlich die Summe der Winkel in einem Dreieck 180 Grad. Das gilt für die Oberfläche einer Kugel nicht mehr. Dort ist die Winkelsumme größer. In dem speziellen Fall, wenn Sie jetzt hier Viertelkreise ausschneiden, wäre das dann gerade 270 Grad. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, auch ohne die Fläche zu verlassen, ihre Krümmung zu bestimmen. Und man hat sich auch schon Gauss und sein Schüler Riemann haben sich Gedanken darüber gemacht, ob die Welt im Großen tatsächlich euklidisch ist oder nicht euklidisch. Gauss hat schon versucht, durch großflächige Messungen diese Dreiecksbeziehungen zu überprüfen, aber die Dreiecke waren natürlich nicht groß genug, um das definitiv feststellen zu können. Bernhard Riemann, ein Schüler von Gauss, hat dann die gaußsche Krümmungstheorie verallgemeinert von Flächen auf beliebig dimensionale Räume, und deswegen ist die Größe, die die Krümmung unserer Welt beschreibt, auch als Riemannscher Krümmungstensor bezeichnet worden. Gauss und Riemann haben auch noch weiter gedacht, nämlich auf die Frage, ob sich der Raum selbst als physikalisches Objekt auffassen lässt. Ein Gedanke, der später dann von Einstein in die Tat umgesetzt worden ist. Und schon Gauss stellte in seiner Habilitationsvorlesung über die Hypothesen, die der Geometrie zugrunde liegen, fest, dass die Unterscheidung zwischen dem Raum und dem, was da drin enthalten ist, letztlich nur durch die Erfahrung gegeben ist. Man kann diese Unterscheidung, ist die Frage, ob diese Unterscheidung wesentlich ist oder ob nicht der Raum und das darin Enthaltene dasselbe sind. Diesen Gedanken hat dann Einstein ausgeführt und die Geometrisierung der Physik betrieben. Er fragte sich, können wir den Materiebegriff nicht einfach fallen lassen und eine reine Feldphysik betrachten? Wir haben bisher eben einmal den Raum, der durch seine Geometrie bestimmt wird, und dann die Objekte, die darin enthalten sind, die Materie. Die Frage ist eben, wie groß ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Und da wir aus der speziellen Relativitätstheorie wissen, dass Energie und Masse praktisch dasselbe sind, kann man sich fragen, ob man nicht eine reine geometrische Theorie der ganzen Welt entwerfen kann. Das hat Einstein probiert. Er sagt, okay, die Materie ist ein Teil des Feldes anstatt dessen Quelle. Es gibt keinen feldleeren Raum. Die Materie ist eine Stelle des Raums, wo die Energie besonders dicht sitzt, aber sie unterscheidet sich nicht wesentlich von der Umgebung. Der Raum ist das Feld. Und letztlich könnte man die Materie als Anregung eines leeren, gekrümmten Raums auffassen. Das war Einsteins Fernziel. Daran hat er in den letzten Jahren seines Lebens gearbeitet. Er hat dies nicht in einer Theorie umsetzen können. Und sein Nachfolger John Wheeler hat auch 20 Jahre daran gearbeitet. Er hat einige Modelle gebracht, wie man das umsetzen könnte, aber die mathematischen Schwierigkeiten waren dann doch zu groß. Okay, wie kann man jetzt die Raumkrümmung bestimmen? Ich sagte ja, alles, was durch den Raum sich bewegt, muss der Struktur des Raums folgen, also auch der Krümmung. Und auf diese Weise werden zum Beispiel Lichtstrahlen abgelenkt. In einem ebenen Raum bleiben zwei Lichtstrahlen, die ich parallel aussende, parallel. Aber in einem gekrümmten Raum werden die Lichtstrahlen natürlich durch die Delle, die von der Materie erzeugt wird, abgelenkt. Und auf diese Weise kann ich die Krümmung des Raums feststellen. Wenn wir zum Beispiel den Sternenhimmel betrachten, einmal bei Nacht und einmal bei Tag, dann haben wir hier eine bestimmte Verteilung der Sterne. Am Tage sehen wir davon nichts, das heißt, wir können jetzt das nur bei einer totalen Sonnenfinsternis beobachten, dann kann man die Sterne in der Nähe der Sonne sehen. Ich weiß nicht, ob Sie das bei der letzten Sonnenfinsternis geschafft haben. Ich habe das in Karlsruhe gesehen, das war eine sehr beeindruckende Erscheinung, dass man am Tage plötzlich die Sterne sehen konnte. Und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Situationen? Bei Nacht fehlt jetzt die Sonne zwischen dem Sternenhimmel und uns, und das Licht von den Sternen gelangt auf direktem Wege in unsere Teleskope. Bei Tage steht jetzt die Sonne zwischen uns und dem Sternenhimmel, und das Licht ist gezwungen, jetzt durch die Delle durchzulaufen, die von der Sonne gemacht wird. Und auf diese Weise werden die Lichtstrahlen abgelenkt, und die Sterne, die jetzt hier stehen, erscheinen jetzt plötzlich an dieser Stelle und an dieser Stelle. Das Licht wirkt hier also tatsächlich wie eine diese Delle wirkt also wie eine Linse auf das Licht. Es verändert die Ausbreitungsrichtung der Lichtstrahlen. Und dieser Effekt wurde 1919 zum ersten Mal nachgewiesen von Eddington. Er hatte die Sonnenfinsternis von 1919 beobachtet und hier sieht man eine Originalaufnahme davon und die Abweichung der Sternpositionen bestimmt. Und es kam in der Tat der von Einstein vorhergesagte Wert von 1,75 Sekunden in der Nähe der Sonne zustande. Damals noch mit ziemlicher Unsicherheit. Die Zahl, der Fehler betrug etwa 30%. Aber es war doch deutlich und damit war klar, dass Einsteins Theorie richtig lag und damit war diese geometrische Theorie der Gravitation bewiesen. Und damit war Einstein auch sofort berühmt, war dann der erste Star, den die Wissenschaft hervorgebracht hat. Alle wollten jetzt was über diese neue Theorie wissen. Heutzutage kann man diesen Effekt sehr viel genauer bestimmen. Man macht das zum Beispiel, indem man Radarsignale von der Erde zu einem anderen Planeten sendet, hier zum Beispiel zum Mars. Einmal so, dass der Radarstrahl in der Nähe der Sonne vorbeiläuft und einmal, dass er weiter entfernt vorbeiläuft und kann dann die Zeiten vergleichen, die das Radarsignal braucht. Und man sieht, dass es eben hier in der Nähe der Sonne viel längere Zeit braucht. Das sind hier Millisekunden als dort. Und auf diese Weise kann man diesen Effekt heutzutage auf 10 hoch minus 4 bestimmen, also auf ein Zehntausendstel genau. Man nutzt diesen Effekt heutzutage auch in der Astronomie in weitem Maße auf, nämlich als Gravitationslinseneffekt. Das Licht, dachte ich ja, wird durch Massen wie von einer Linse abgelenkt. Wir haben hier zum Beispiel das berühmte Einstein-Kreuz. Da sieht man hier vier Bilder aus und in der Mitte eins. Das in der Mitte ist eine Galaxie, die etwa 1,5 Milliarden Lichtjahre weit entfernt ist. Und die bildet Licht von einem Quasar ab, der etwa 8 Milliarden Lichtjahre weit entfernt steht. Und das Licht läuft zum Teil eben auf dieser Seite um die Sonne, um die Galaxie herum, zum Teil auf dieser Seite um die Galaxie herum und gelangt auf diese Weise jetzt hier in unsere Teleskope. Und wir sehen deswegen hier Licht, was dort herkommt und hier Licht und dort. Und man kann natürlich durch Spektralanalyse nachweisen, dass diese vier Lichtkleckse von dem gleichen Objekt ausgesandt worden sind. Was dabei rauskommt, hängt jetzt von der relativen Lage zwischen Quelle, Linse und Beobachter ab. Im Idealfall kommen dann natürlich Bögen und Ringe heraus. Wir sehen hier zum Beispiel das Bild einer Radiogalaxie mit aktivem Kern. Das ist wieder mal das gleiche Objekt, was wir sehen. Und die Radiogalaxie ist hier fast zu einem Ring abgebildet. Interessanterweise sieht man jetzt hier in der Mitte nichts. Wo bleibt die Linse? Nun, das hier ist eben eine Aufnahme im Radiogebiet, während die Galaxie offenbar keine Radiostrahlung aussendet. Und das ist also auch eine Möglichkeit, um unsichtbare Materie, nicht strahlende Materie nachzuweisen, denn irgendwas muss ja hier sein, damit das Licht entsprechend abgelenkt wird. Und auf diese Weise kann man jetzt hier dunkle Materie nachweisen. Wir sehen hier ein Bild vom Hubble Space Teleskop und jeder gelbe Kasten, der hier eingemalt ist, zeigt, dass dort dunkle, nicht leuchtende Materie nachgewiesen worden ist durch diesen Gravitationslinseneffekt. Und Sie sehen, das ist jede Menge. Hier gibt es ja viel mehr nicht leuchtende Materie im Universum als leuchtende. Man kann mit diesem Mikrolinseneffekt sogar extrasolare Planeten nachweisen, indem man das Licht, die Ablenkung des Lichts anguckt. Wenn wir hier das Ganze von rechts her lesen, haben wir hier eben das Teleskop. Hier ist der Quasar von mir aus, der da leuchtet. Und hier haben wir einen Stern mit einem Planeten. Der zieht jetzt langsam an uns vorbei. Und dem Augenblick, wo der Stern jetzt in der Mitte zwischen dem Quasar und der Beobachtung steht, kriegt man eben diese Aufteilung. Wir sehen, ein Teil des Lichts links, ein Teil des Lichts rechts erscheinen. Hier haben wir den symmetrischen Fall, da steht eben der Stern genau zwischen, also symmetrisch zwischen dem Beobachter und der Quelle. Und jetzt wandert auch der Planet in das Gesichtsfeld und wir kriegen also auch ein Bild, eine Ablenkung des Lichtes, die von dem Planeten verursacht wird. Und dann kriegt man wieder die Ausgangslage. Man sieht also, wenn man jetzt die Helligkeit anguckt, dann da sieht man auch, dass es wirklich ein Linseneffekt ist, der also auch das Licht sammelt. Und wir kriegen also eine Helligkeitszunahme, das hier entspricht eben dieser Situation. Und hier, jetzt sollte es normalerweise wieder abnehmen, das Licht, aber es kommt ein erneuter Helligkeitsmaximum und das entspricht eben diesem Planeten. Auf diese Weise kann man Planeten von etwa Jupitergröße nachweisen. Ich möchte zum Schluss dieser Betrachtung nochmal auf dieses Bild von der Krümmung des Raums eingehen. Sie wissen, schwarze Löcher sind Stellen des Raums, wo besonders viel Materie versammelt ist und die deswegen eine starke Krümmung hervorrufen. In Zeitungen wird sowas gerne als Schlund des Universums bezeichnet oder als Trichter angegeben wie hier. Das ist natürlich nicht. Das ist wieder nur unsere zweidimensionale Plausibilisierung des Unternehmens. In Wirklichkeit ist natürlich ein schwarzes Loch ein dreidimensionales Gebilde, also eher eine schwarze Kugel, in die von allen Seiten jetzt dann Materie hineinfällt. Das sieht eher so aus als das hier. Okay. Auf diese Weise also kann man sehen, dass der Raum gekrümmt ist und man kann mit diesen Effekten sogar etwas anfangen. Aber es geht noch weiter. Alle Massen im Universum bewegen sich und ziehen damit ihre Delle mit sich. Das Universum selbst expandiert. Und das heißt, die Geometrie der Raumzeit ist nicht nur gekrümmt, sondern sie verändert sich auch ständig. Deswegen hat John Wheeler den Namen Geometrodynamik für die allgemeine Relativitätstheorie eingeführt, was natürlich der Sache viel näher kommt. Und aus der speziellen Relativitätstheorie wissen wir, dass sich alle Wirkungen höchstens mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und das heißt, wenn es jetzt zu Störungen in der Geometrie des Raums kommt, dann können sich auch diese Störungen höchstens mit endlicher Geschwindigkeit ausbreiten. Und das führt automatisch zu dem Auftreten eines Wellenphänomens. Ungefähr so, wie wenn Sie einen Stein in einen Teich werfen, dann wird ja auch nicht gleich der ganze Teich in Bewegung versetzt, sondern es geht von dieser Stelle aus eine Welle in alle Richtungen, die nach und nach die Oberfläche verändert. Und das Gleiche passiert auch hier im Weltall, wenn wir zum Beispiel eine Sternexplosion betrachten. Wir haben jetzt hier einen Stern, der dann zu einer Supernova explodiert. Er verändert dann mit einem Ruck, das geht in Hundertstel Sekunden, verändert er die Struktur des Raums. Und diese Strukturänderung setzt sich erst allmählich in die anderen Bereiche des Raums fort. Und das führt zur Ausbildung einer Welle. Und das ist eben eine Gravitationswelle. Eine Welle in der Struktur der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Ein typisches Beispiel ist einmal so eine Supernova. Zum Zweiten Doppelsternsysteme. Zum Beispiel hier zwei einander umkreisende Neutronensterne. Ein Neutronenstern ist ein Stern am Ende seiner Entwicklung. Wenn wir die Sonne nehmen, die hat zum Beispiel einen Durchmesser von 1,5 Millionen Kilometern und hat da drin eine Masse von 10 hoch 30 Kilogramm, kann man sich nicht vorstellen. Und diese ganze Masse wird durch den Strahlungsdruck des Lichtes auseinandergehalten. Es ist ja in Wirklichkeit Wasserstoff und Helium, aus denen die Sonne besteht und wenn die zum Leuchten angeregt werden. Wenn jetzt die Sonne ein Stern am Ende seines Lebens ist, erlöschen die Fusionsprozesse und es wird kein Licht mehr produziert. Und dann fällt der ganze Stern in freien Fall in sich zusammen. Und die ganze Masse wird auf einen Bereich mit einem Durchmesser von 20 Kilometern konzentriert. Das ist also auch eine unvorstellbare Dichte. Das ist praktisch, was passiert ist, dass die Atome zusammengequetscht werden, die Elektronenhüllen werden in die Protonen hineingequetscht und auf diese Weise werden die Protonen neutralisiert. Wir haben hinterher nur noch Neutronen und dieser Neutron, deswegen Neutronenstern, der stellt praktisch nichts anderes dar als einen Atomkern, der nur aus Neutronen besteht, mit einem Durchmesser von 20 Kilometern. Man kann sich vorstellen, zwei solcher kompakten Objekte, die rühren natürlich die Struktur des Raums gewaltig auf. Und davon lösen sich eben Gravitationswellen ab, die irgendwann auch die Erde erreichen. Und die möchten wir nachweisen. Es gibt bisher einen indirekten Nachweis von Gravitationswellen, gerade an einem solchen Neutronen-Doppelsternsystem. Das wurde 1974 von den amerikanischen Astronomen Hals und Taylor entdeckt. Das sind zwei Neutronensterne, die sich umkreisen. Das sind alles wahnwitzige Zahlen. Diese beiden Sterne umkreisen sich alle 8 Stunden einmal in einem Abstand von ein paar hundert Kilometern. Und einer von diesen Neutronensternen ist ein Radiopulsar. Das heißt, Das ist ein Stern, der Radiowellen aussendet. Da ein solcher Neutronenstern, dabei einem solchen Neutronenstern auch das Magnetfeld sehr stark konzentriert ist, wird dieser Radiostrahl längs der magnetischen Achse ausgestrahlt. Das heißt, wir kriegen also jetzt hier einen gebündelten Radiostrahl. Und wenn jetzt die Achse, die Magnetfeldachse, nicht mit der Rotationsachse des Sterns übereinstimmt, dann trudelt dieser Radiostrahl wie ein Leuchtfeuer durch die Gegend und überstreicht ab und zu auch die Erde. Und dann sehen wir also mit einem Radioteleskop einen Radioblitz aufleuchten. Und Hals und Taylor haben eben dieses System über viele Jahre beobachtet. Wenn das System tatsächlich Gravitationswellen abstrahlt, verliert es Energie. Wenn es Energie verliert, müssen die beiden Sterne näher zusammenrücken. Dann müssen sie aber wegen der Erhaltung des Drehimpulses schneller umeinander rotieren. Und das heißt, im Laufe der Jahre sollten die Radioblitze immer schneller bei uns eintreffen. Und das haben eben Hals und Taylor über viele Jahre, über 20 Jahre beobachtet. Das hier sind ihre Messergebnisse, die hier eingetragen sind. Man sieht hier diese Kästchen, das sind die Fehlergrenzen. Je länger man ein solches System beobachtet, umso genauer bekommt man die Bahnparameter heraus. Und das ist das Ergebnis von 1974 bis 2002. Und die Kurve, die jetzt hier durchgezogen ist, das ist etwa nicht die Ausgleichskurve zu den Messungen, sondern das ist die Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn die Abstrahlung durch Gravitationswellen erfolgt, dann sollte genau diese Kurve rauskommen. Und Sie sehen, das stimmt heute auf 0,2% genau. Ja, und das wird heute allgemein, das kann kein Zufall sein, und das wird heute allgemein als ein indirekter Beweis für die Existenz von Gravitationswellen angenommen, und dafür kriegten Hals und Taylor 1993 den Nobelpreis für Physik. Was ist die Wirkung einer Gravitationswelle? Gravitationswellen verändern eben die Geometrie des Raums. Man sieht das hier, stellen Sie sich eine Gravitationswelle vor, die hier senkrecht hier auf die Zeichenebene fällt, dann würde sie einen Kreis abwechselnd dehnen und stauchen und auf diese Weise zu einer Ellipse verformen. Das wäre die Wirkung der Gravitationswelle. Man muss sich aber klar machen, dass es sich hierbei um einen Effekt in der Struktur des Raums handelt. Wenn ich freifallende Testmassen habe, dann verändern die nicht etwa ihre Position, sondern was sich ändert, ist die Geometrie des Raums dazwischen. Das sieht dann natürlich aus, wenn ich jetzt den Abstand messe, als wäre da eine tatsächliche Längenänderung da. Aber in dem einen Fall würde ich hier eben 4 Kästchen messen, in dem Fall würde ich 8 Kästchen messen, obwohl sich die Position der beiden Sterne, der beiden Testmassen gar nicht verändert hat. Das ist ein etwas abstrakteres Phänomen. Es sieht so aus wie eine Längenänderung, man stellt es auch im Allgemeinen so dar, es kommt das Gleiche dabei raus. Man sieht das Ganze hier nochmal im zeitlichen Verlauf. Wir haben hier einen Kreis, jetzt kommt die Gravitationswelle und quetscht den Kreis zusammen in dieser Richtung. Nach der halben Welle haben wir wieder eine kreisförmige Verteilung der Testmassen. Dann geht es in die andere Richtung, dann werden die Massen in dieser Weise verformt. Dann kommt zum Schluss am Ende der Welle wieder eine kreisförmige Verteilung der Testmassen heraus. Es gibt zwei Schwingungsformen, das sind die Polarisationen. Entweder schwingt das Ganze in dieser Richtung, das wäre die Kreuzpolarisation, oder es schwingt in dieser Richtung, das wäre die Pluspolarisation. Gut, diese Raumverzerrung entspricht eben, wenn ich das messe, einer Längenänderung. Und was wir angeben, ist eine relative Längenänderung, die wir H nennen. H wäre also praktisch die Gravitationswellenstärke. Sie besteht aus zweimal Delta L. Delta L ist die Längenänderung, die von der Gravitationswelle erzeugt wird, einmal auf der Seite, einmal auf der Seite, deswegen also 2 Delta L. Und L ist die Ausgangslänge, die der Kreisradius hier, von dem ich ausgegangen bin. Und dies 2 Delta L geteilt durch L, das wäre dann die relative Längenänderung, mit der ich es zu tun habe. Diese Größe ist es, die man beobachten will. Man muss sich jetzt fragen, wie groß ist denn nun diese relative Längenänderung? Nehmen wir wieder ein optimales Beispiel, eine Sternexplosion in der Nähe, also in der Milchstraße. Dann wird dabei eine ungeheure Energiemenge umgesetzt, etwa die ganze Gravitationsbindungsenergie des Sterns, das sind 10 hoch 46 Joule. Und davon wird etwa 1% in Gravitationswellenstrahlung umgewandelt, im günstigsten Fall. Das sind auch noch 10 hoch 44 Joule, muss man sich klar machen. Der größte Teil geht in Neutrinostrahlung über, 98%. Das kommt daher, dass die Elektronen werden in die Protonen hineingequetscht und dabei zu Neutronen umgewandelt. Dabei entstehen Neutrinos und die kommen natürlich in großer Menge heraus. Und etwa 1% wird in Licht umgewandelt. Wenn man sich fragt, was kommt dabei auf der Erde an? Das ist ja auch natürlich ein großer Abstand, das sind ja viele Tausende von Lichtjahren. Es kommt genug auf der Erde an. Etwa 100.000 Watt pro Quadratmeter. Das ist 100-mal mehr als das, was die Sonne auf dem Erdboden erzeugt. Und man sollte meinen, ich müsste hier nur eine Stange hochhalten, dann würde ich schon sehen, wie die wackelt. Leider ist das nicht der Fall, sondern wir haben hier wieder das Problem, so ähnlich wie bei der Neutrinophysik, dass die Gravitonen überall durchgehen. Es kommt praktisch keine Wechselwirkung zwischen Materie und Gravitationswellen zustande. Und die Anforderungen an die Messung sind deswegen auch sehr hoch. Nehmen wir den günstigsten Fall, eine Supernova in der Milchstraße, die macht sowas wie 10 hoch minus 18 bis 10 hoch minus 20 an relativer Längenänderung. Und sowas passiert nur alle 30 Jahre. Das ist ein bisschen wenig und deswegen möchte man auch Nachbargalaxien beobachten, zum Beispiel den Virgo-Cluster, der etwa 1000-mal weiter weg ist als das Zentrum der Milchstraße. Und deswegen muss man auch 1000-mal empfindlicher sein, also statt 10 hoch minus 18 Meter im günstigsten Fall 10 hoch minus 21. Das heißt, das ist die Empfindlichkeit, die ich brauche, um Nachbargalaxien beobachten zu können. Und was heißt jetzt eine relative Änderung von 10 hoch minus 21? Das bedeutet, dass sich der Abstand zwischen Erde und Sonne, also die 150 Millionen Kilometer, um den Durchmesser eines Wasserstoffatoms ändern. Herzlich wenig. Und natürlich kann man diese Messstrecke nicht ausnutzen. Man kann also bestenfalls auf der Erde Messstrecken bauen, die ein paar Kilometer lang sind. Und eine 1 Kilometer lange Messstrecke ändert sich um 1/1000 eines Atomkerndurchmessers. Das sind die Effekte, die wir nachweisen wollen. Und auf den ersten Blick würde man sagen, das ist unmöglich, aber man muss sich irgendwas einfallen lassen. Okay, als Quellen von Gravitationswellen kommen deswegen auch nur die energiereichsten und heftigsten Vorgänge im Universum in Frage. Es hat keinen Zweck, Gravitationswellen im Labor erzeugen zu wollen. Da kämen relative Änderungen von 10 hoch minus 40 bei heraus. Es sind also Objekte wie Supernova-Explosionen, wie Doppelsternsysteme aus kompakten Objekten, also entweder aus Neutronensternen oder aus schwarzen Löchern. Pulsare, die exzentrisch sind. Bei Gravitationswellen kommt es darauf an, dass man es mit einem nicht sphärischen System zu tun hat. Deswegen also Doppelsterne und ein rein sphärischer Vorgang würde keine Gravitationswellen hervorrufen. Wir brauchen also jetzt zum Beispiel Pulsare, das sind schnell rotierende Neutronensterne, die können über 1000-mal pro Sekunde rotieren. Wenn die jetzt also leicht exzentrisch sind, dann ist das ein typisches Objekt, was Gravitationswellen abstrahlt. Sowas wollen wir messen. Wir können kollidierende Galaxien betrachten. Wir wissen heutzutage, dass im Zentrum aller Galaxien superschwere schwarze Löcher sitzen, die hunderte von Millionen Sonnenmassen enthalten. Und wenn zwei solche Galaxien kollidieren, dann gibt das natürlich einen Rums, den man im ganzen Universum hören kann. Man sollte meinen, gut, kommt sowas überhaupt vor? Es kommt vor, und zwar relativ häufig. Das Universum ist groß und es enthält viele Galaxien. Man erwartet etwa 2 bis 3 solcher Ereignisse pro Jahr im gesamten Universum. Und hier ist es völlig egal, wo das passiert. Diese Gravitationswellen wird man auf die Erde nachweisen können. Unser Ziel ist deshalb nicht einfach nur ein weiterer Nachweis, dass Einstein recht hatte, sondern wir möchten jetzt eben diese Objekte beobachten. Wir steuern auf eine Gravitationswellenastronomie hin. Wir möchten Astronomie mit Gravitationswellen machen. Das Problem oder der Nachteil der Gravitationswellen ist zugleich ihr Vorteil. Es findet nämlich fast keine Veränderung der Gravitationswellen statt. Sie werden nicht abgeschwächt, nicht absorbiert, nicht gestreut. Es sind ideale Informationsträger. Und ein weiterer Vorteil ist der, dass das gesamte Universum transparent für Gravitationswellen ist. bis zurück zum Urknall. Das heißt, mit Gravitationswellen wird es möglich sein, die ersten 10 hoch minus 24 Sekunden des Universums zu beobachten, während das Licht, das früheste Licht, was wir beobachten können, aus einer Zeit stammt, als das Universum 380.000 Jahre alt war. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Bisher haben wir noch keine Gravitationswellen beobachten können, und wir sind deswegen auf Simulationen von unseren theoretischen Kollegen angewiesen. Das Albert-Einstein-Institut in Potsdam schafft es heute, solche Simulationen dreidimensional zu machen, weil wir inzwischen die nötige Rechnerleistung haben. Man hat also hier zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen und die jetzt hier langsam die Umgebung in Aufruhr versetzen. Kurz vor dem Verschmelzen ist also hier ein sehr chaotisches Verhalten in der Struktur des umgebenden Raums zu sehen. Und in einiger Entfernung lösen sich dann Gravitationswellen ab, die dann zur Erde gelangen und die wir dann messen wollen. Aus solchen Simulationen wissen wir wenigstens, was uns erwartet. Einmal, welche Stärke die Wellen haben sollten und auch welche Wellenform dort auftritt, dass man nicht ganz im Dunkeln stochert. Die beobachtbaren Gravitationswellen haben Frequenzen zwischen 40 Hertz und 2000 Hertz. Das heißt, das ist gerade der Bereich der Hörfrequenzen. Und man kann also zum Beispiel das Gravitationswellensignal einfach auf einen Lautsprecher geben und verstärken und kann sie hörbar machen. Wenn wir zum Beispiel, das ist natürlich, was ich jetzt vorführe, sind auch Simulationen, aber wir auch die klingenden Sterne, von denen im Titel die Rede war, sind also keineswegs nur metaphorisch gemeint. Wenn wir hier zwei Neutronensterne betrachten, die sich umkreisen und schließlich zusammenstürzen, das führt dazu, die umkreisen sich immer schneller. Und wir werden etwa die letzte Viertelstunde dieses Systems beobachten können. Die Frequenz geht dann in die Höhe, bis das Ganze zusammenfällt. Das hört sich etwa so an. Die Sterne umkreisen sich erstmal ziemlich gleichmäßig, dann wird es immer schneller. Die Frequenz geht in die Höhe und dann stürzt es zusammen. Schließlich noch eine Schar weißer Zwerge. Es gibt im Weltall sehr viele weiße Zwergsysteme, die sich umkreisen und dabei auch Gravitationswellen aussenden. So sehr, dass sie etwa so um 10 hoch minus 4 Hertz herum, also etwa beim Zehntel Millihertz, für einen kräftigen Rauschuntergrund sorgen. Was man jetzt auch nicht hört. Es gibt so ein gleichmäßiges Rauschen, so, weil es so viele davon gibt. Und so ähnlich wird auch eine Hintergrundstrahlung aussehen. Ja, das merkt man also auch nicht zu hören. Na gut. Gut, wir haben bisher sehr viele Teleskope gebaut, mit denen wir das Licht beobachten. Oder allgemeiner den ganzen Bereich des elektromagnetischen Spektrums, den wir vom Gamma-Bereich über den Röntgenbereich, über das Licht bis zu den Mikrowellen und den Radiowellen beobachten können. Und wir haben in den letzten Jahren damit sehr viele neue Informationen gesammelt. Und die Frage ist natürlich, warum noch Gravitationswellen? Nun, wenn Sie hier das Weltall im Licht der verschiedenen elektromagnetischen Wellen angucken, in der Mitte sehen wir jeweils die Milchstraße und dann das umgebende System, dann sieht das in sichtbarem Licht so aus, während es im Bereich der Röntgenstrahlung ganz anders aussieht. Es gibt auch einen Röntgenhintergrund. Das hier ist das Universum im Licht von Gammastrahlen, von Infrarot und hier von Radiowellen. Es sieht also jedes Mal ganz anders aus. Und all diese Informationen zusammen erlauben uns eben ein Bild des Universums zu entwerfen und eine Vorstellung, wie es aufgebaut ist. Wir möchten aber auf ein ähnliches Bild mit Hilfe von Gravitationswellen entwerfen. Was ist dabei rausgekommen bei diesen ganzen Untersuchungen? Etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Man kann das Universum grob aufgebaut denken aus Materie, aus Vakuum, da steckt natürlich auch Energie drin, also Vakuumenergie, und aus Strahlung. Es hat sich herausgestellt, dass die Strahlung praktisch keine Rolle in der Zusammensetzung des Universums spielt, dass die Materie etwa 27% ausmacht und der Rest Vakuumenergie ist, diese 73%. Das ist eine Verteilung, die durchaus in die bisherigen Modellvorstellungen passt, bloß mit dieser Zusammensetzung hat keiner gerechnet. Es kommt hinzu, dass keiner weiß, was diese Vakuumenergie eigentlich ist. Man behilft sich da, indem man sie dunkel nennt oder negativ. Sie sorgt jedenfalls für einen negativen Druck im Universum, der dafür sorgt, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Und das ist bis jetzt immer noch ein Rätsel, wie man das physikalisch genau beschreiben soll. Und wenn man jetzt die Materie an, das wäre jetzt also der Anteil an dieser dunklen Energie, wenn man jetzt den Materieanteil anguckt, dann stellt man fest, dass davon auch nur ein Sechstel normale Materie ist, wie wir sie kennen, die also aus Atomen besteht, die uns vertraut sind. Während 5/6 aus einer Materieform bestehen, von der keiner weiß, was es ist. Das lässt sich also detailliert aus diesen Beobachtungen schließen. Und das heißt, letztlich, das Universum besteht zu 96% aus etwas, das wir nicht kennen. Es ist noch schlimmer, denn in der Tat, sehr viel Materie im Universum leuchtet gar nicht. Wenn wir die Galaxien angucken, dann besteht eben 90% der Masse einer Galaxie aus nicht leuchtender Materie. Das kann man aus den Rotationskurven erschließen. Weite Teile des Universums werden durch Dunkelwolken verdeckt, durch die keine elektromagnetische Strahlung durchdringt. Und es gibt, wie wir gesehen haben, jede Menge dunkle, nicht leuchtende Materie im Universum. Das heißt, wir sehen praktisch nur 1% dessen, was im Universum enthalten ist. Und das heißt, wir brauchen wirklich andere und mehr Informationen über das Universum, und das erhoffen wir uns eben von den Gravitationswellen. Gut, die Frage ist jetzt, wie kann man Gravitationswellen messen? Wir haben gesehen, sie erzeugen eine Längenänderung und sie würden auch einen Festkörper verformen. Und das Problem ist hier, ich kann natürlich jetzt einen Maßstab daneben legen, aber es ist ja eine Änderung in der Struktur des Raums, und das heißt, die Maßstäbe werden ebenfalls verändert von den Gravitationswellen. Man benutzt beide Effekte, um doch was zu sehen. Wir sehen hier Joseph Weber, den Pionier der Gravitationswellenforschung. Er wollte die Verformung eines Festkörpers ausnutzen. Er sagt sich, Gravitation beeinflusst Massen, also nehme ich eine große Masse. Das hier ist ein Aluminiumzylinder von 1,5 Tonnen. Ein solcher Zylinder hat eine bestimmte Eigenfrequenz. Das heißt, wenn ich dann mit dem Hammer gegenhaue, dann produziert er einen Ton, so wie eine Glocke. Und wenn eine Gravitationswelle durchfliegt, die genau diese Frequenz hat, dann wird sie eben doch ein bisschen Energie verlieren und diesen Zylinder zum Schwingen bringen. So ähnlich wie wenn ich mit einem Hammer eine Glocke anschlage. Diesen Effekt wollte Joe Weber beobachten. Der Nachteil von einer solchen Anlage ist, dass sie eben nur auf eine Frequenz reagiert, während Gravitationswellen, wie wir gesehen haben, eine große Bandbreite von Frequenzen haben. Und wir machen es deswegen anders, wir nutzen jetzt diese Längenänderung aus. Die Längenänderung besteht ja darin, dass sie in der einen Richtung die Strecke gestreckt wird und in der anderen wird sie gestaucht. Wenn ich jetzt nur eine Strecke angucke, sehe ich überhaupt nichts. Aber wenn ich beide Strecken gleichzeitig betrachte, sehe ich natürlich, dass die beiden Strecken sich unterschiedlich verhalten. Und das ist die Idee, die zu dem Michelson-Interferometer geführt hat. Das heißt, man nehme einen guten Laser und schicke das Licht auf einen Strahlteiler. Dann wird das Licht aufgeteilt. 50% werden reflektiert, 50% werden durchgelassen. Hier stehen Spiegel, an denen das Licht jetzt wieder reflektiert wird. Und ein Teil des Lichtes wird jetzt eben in diese Richtung weiterlaufen. Ein anderer Teil wird umgelenkt. Und auf diesem Stück überlagert sich Licht, was diese Messstrecke durchlaufen hat, mit Licht, was diese Strecke durchlaufen hat. Und jetzt kommt es eben darauf an, wenn die beiden Strecken gleich lang sind, dann verlaufen die beiden Wellen im Takt. Und es fällt Wellenberg auf Wellenberg. Und die beiden Wellen verstärken sich. Das ist das, was man konstruktive Interferenz nennt. Wenn die beiden Strecken sich aber gerade um eine halbe Wellenlänge unterscheiden, dann fällt Wellenberg auf Wellental von der anderen Welle und die beiden Wellen löschen sich aus. Das nennt man destruktive Interferenz. Was kriege ich am Ausgang des Interferometers zu sehen? Ein solches Ringsystem. Warum ein Ringsystem? Weil diese Erscheinung um die Achse des Laserstrahls herum symmetrisch ist. Deswegen gibt es also ein Ringsystem. Und das hier wäre das, was ich auf einem Schirm projizieren kann. Das hier wäre genau die Mitte, die ja hell ist. Das heißt, in der Mitte habe ich gerade konstruktive Interferenz. Wenn ich jetzt zu diesem Punkt des Schirms gehe, müssen die Lichtstrahlen etwas schräger einfallen. Und damit ändert sich auch der Gangunterschied zwischen den beiden Strahlen. Auf diese Weise, wenn jetzt hier der Gangunterschied 0 wäre, wäre hier etwas größer, zum Beispiel Lambda halbe. Und wir hätten den Fall der destruktiven Interferenz. Das heißt, wir kriegen dann hier ein dunkles Signal. Wenn ich noch etwas schräger gucke, wird der Lichtweg, die Änderung noch größer, dann kriege ich irgendwann wieder den Fall, dass die sich um eine Wellenlänge unterscheiden, dann habe ich wieder konstruktive Interferenz und so weiter. Ich kriege also abwechselnd helle und dunkle Stellen auf dem Schirm. Wir setzen uns jetzt hier in die Mitte und gucken nach, was in der Mitte passiert. Die Anforderung ist, um die Gravitationswellen nachzuweisen, dass diese Längenänderung von 10 hoch minus 18 Metern, die ich nachweisen möchte, in eine Phasenänderung von 10 hoch minus 11 umgesetzt wird. Das heißt, ich muss imstande sein, den Abstand dieser Wellenberge um 10 hoch minus 11 genau zu bestimmen, was auch natürlich wahnwitzig genau ist. Um das machen zu können, braucht man einmal lange Arme. Wir gucken nach einer relativen Längenänderung. Je länger die Arme sind, umso empfindlicher ist diese Messanlage. Und es hängt von der umlaufenden Lichtleistung ab. Je größer die umlaufende Lichtleistung ist, umso leichter kann man diese Verschiebung nachweisen. Gut, und GEO 600 ist nun nichts anderes als ein Michelson-Interferometer mit 600 Meter langen Armen. Hier sehen wir eine Luftaufnahme, das ist das Gelände der Universität Hannover. Hier sind botanische Institute mit Feldforschung befasst. Hier haben wir in der Mitte ein Zentralhaus, da befindet sich der Laser und die Nachweisvorrichtung und der Strahlteiler. Hier haben wir 600 Meter lange Messstrecken und an den Enden sind einfach diese Endspiegel gestellt, die das Licht zurückwerfen. Wenn wir zurückblicken, haben wir im September 1995 angefangen. Hier sieht man Professor Danzmann, mein Chef, beim ersten Spatenstich, und im Oktober 96 war die Anlage äußerlich fertig, da muss noch die ganze Optik und Elektronik eingebaut werden, und im Oktober habe ich auch zum ersten Mal hier in Göttingen gestanden und was über das Projekt erzählt, auf Einladung von dem Förderkreis des Planetariums. GEO ist eine internationale Organisation. Wir arbeiten mit britischen Forschergruppen zusammen. Das Ganze ging einmal von Garching bei München aus. Dort hat man dieses Projekt angefangen, Anfang der 70er Jahre. Die schottischen Physiker in Glasgow haben was Ähnliches gemacht. Irgendwann hat man sich dann zusammengetan, um Geld zu sparen und um keine Doppelforschung zu vermeiden, und hat dann ein gemeinsames Projekt beschlossen. Und beteiligt ist auch noch die Cardiff University, da sitzen Theoretiker, die uns dann eben diese Simulationen machen und die inzwischen auch mit dem Max-Planck-Institut in Golm zusammenarbeiten. Dort werden die Simulationen gemacht, dort wird die Auswertung gemacht, unserer Signale und so weiter. Insgesamt arbeiten vielleicht 70 Mitarbeiter an dem Projekt mit. Das Ganze sieht natürlich etwas komplizierter aus als bei dem Schema eben. Wir brauchen also einen sehr guten Laser, das ist ein Neodym-Jeck-Laser, das heißt ein neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser, der Laserstrahlung bei 1064 Nanometer herstellt, also im Infraroten, man kann ihn also nicht sehen. Man muss sowas mit einem Kristall machen, weil alle Gaslaser zu unruhig sind, und dieser Laser musste erstmal entwickelt werden. Es ist also auch eine Spezialentwicklung von den Gravitationswellengruppen. Es ist heute der beste Laser der Welt, was die Stabilität anbelangt. Er muss natürlich völlig stabil laufen, er darf nicht in der Frequenz wackeln und er muss immer mit der gleichen Intensität arbeiten, sonst sieht das ja aus wie eine Gravitationswelle. Und das schaffen wir. Und dann muss der Laserstrahl nochmal gefiltert werden, muss am Rand franzt auch ein Laserstrahl aus. Wir können bloß den Kern des Laserstrahls gebrauchen, also schicken wir ihn durch einen sogenannten Modenfilter, wo jetzt eben die Grundschwingung herausgefiltert wird. Und dann haben wir vielleicht noch eine Lichtleistung von 10 Watt. Wir brauchen eine Dauerleistung. Und hier kommt das eigentliche Interferometer. Wir sehen hier den Strahlteiler, hier die beiden Endspiegel. Und dann sehen wir einen Haufen weitere Spiegel. Die Frage ist, wie lang müsste die Anlage eigentlich sein? Was wäre die optimale Länge einer solchen Messstrecke? Wir haben ja gesehen, in der ersten Hälfte der Gravitationswelle wird die Verzerrung gemacht, in der zweiten Hälfte wird sie wieder zurückgenommen. Also eine halbe Gravitationswellenlänge, das wäre gerade die optimale Armlänge eines solchen Interferometers. Man kann sich schnell ausrechnen, dass bei einem Kilohertz wären das gerade 150 Kilometer. Das kann natürlich ernsthaft keiner realisieren. Schon bei 4 Kilometern merkt man was von der Erdkrümmung. Aber wir hätten es natürlich gerne länger als 600 Meter. Das kann man auch machen. Man kann den Strahl auch falten. In der Optik braucht man oft keine linearen Strahlen, sondern man kann Strahlen auch falten. Denken Sie an ein Prismenfernglas, wo man auch die Länge, die man eigentlich braucht, zwischen den beiden Spiegeln oder den beiden Linsen durch Faltung dritteln kann. Und das machen wir auch hier. Die beiden Spiegel, die hier und hier, wo ist das? Ja, die hier und da eingemalt sind, die befinden sich jetzt hier in der Nähe des Strahlteilers. Die sorgen dafür, dass die Messstrecke zweimal durchlaufen wird. Und auf diese Weise habe ich eine effektive Länge von 1200 Metern. Das ist zwar auch noch nicht das, was man gerne hätte, aber bei jeder Reflexion entsteht viel Streulicht, was uns wieder stört. Man muss hier eben Kompromisse eingehen. Gut, und dann muss man noch, die Ausgangsleistung ist hier vielleicht noch 10 Watt, was auch herzlich wenig ist. Man kann sich ausrechnen, dass man hier einige 1000 Watt in dem Interferometer haben könnte. Das macht man durch weitere Spiegel. Wie würde man eine solche Anlage betreiben? Ich sagte ja, wir erwarten eine kleine Helligkeitsschwankung am Ausgang. Würde ich die also auf konstruktive Interferenz stellen, dann hätte ich ja volle Helligkeit am Ausgang und würde gar nicht merken, wenn das ein bisschen wackelt. Deswegen viel schlauer, die Anlage auf destruktive Interferenz zu stellen, also die beiden Armlängen ungleich zu machen, sodass der Ausgang dunkel ist. Wenn dann eine Gravitationswelle die Längen ändert, würde ich die Helligkeitsschwankung viel besser erkennen. Und so machen wir es dann auch. Das heißt, der Ausgang bleibt dunkel. Und was passiert mit dem Licht? Ich habe nun hier mühsam erzeugtes Laserlicht, was ich hier dauernd reinschicke, und nichts kommt raus. Ist es weg? So funktioniert die Interferenz nicht. Es ist hier Energie, die geht nicht verloren. Das heißt, wenn hinten nichts rauskommt, kommt das ganze Laserlicht vorne wieder raus. Das ist ja die zweite Möglichkeit, dass das Licht entweder in diese Richtung läuft oder an dem Strahlteiler in diese Richtung zurückreflektiert wird. Und das heißt, alles Licht, was nicht hinten rauskommt, kommt wieder vorne raus. Ja, dann kann ich da einfach einen Spiegel hinstellen und es wieder zurückschicken. Ich recycle das Licht. Wenn ich das richtig mache und geschickt mache, kann ich auf diese Weise erreichen, dass sich das Licht hier im Innern des Interferometers aufschaukelt. Und auf diese Weise kann ich aus meinen 10 Watt 10 Kilowatt umlaufende Lichtleistung machen. Das Verfahren heißt Power Recycling, also Leistungsverstärkung. Und das braucht man eben auch, weil man nicht so hohe, keine Laser hat, die diese hohe Ausgangsleistung haben. Das Gleiche kann ich auch mit dem Signal machen. Ich habe also auch hier vor dem am Ausgang einen Spiegel aufgestellt. Das heißt, wenn ich ein periodisches Signal habe, dann kann ich das Signal in sich zurückreflektieren, so dass es positiv überlagert wird und auf diese Weise das Signal verstärken. Das ist eine Spezialität von GEO 600. Da sind wir den anderen größeren Anlagen voraus und deswegen können wir auch bei der Detektion von Gravitationswellen mit denen mithalten. Hier sieht man die Entwicklung der Empfindlichkeit von GEO 600. Das ging hier bei der gelben Kurve, damit haben wir angefangen. Hier sieht man die Rauschamplituden. Das heißt, wir haben natürlich immer, auch wenn ich kein Signal habe, ist der Ausgang nicht dunkel, dann sehe ich trotzdem was. Eben etwas, das durch Störprozesse hervorgerufen wird. Und die muss ich eben immer kleiner kriegen. Und hier sieht man die Entwicklung dieser Störprozesse. Es ist uns gelungen, die Störung immer tiefer herabzudrängen und alles, was jetzt hier, alle Signale, die jetzt größer sind als hier die schwarze Kurve, die können wir sehen. Und da sind wir schon von Anfang an in der Lage gewesen, Supernova-Explosionen in der Milchstraße einfach nachzuweisen. Das hätten wir von Anfang an gesehen, aber es ist noch keine gekommen. Sowas tritt alle 30 Jahre auf, langsam wären wir wieder eine dran. Und inzwischen, wir würden noch ein bisschen weiter, wir möchten vielleicht bis in diesen Bereich kommen, da arbeiten wir dran, dann haben wir die Empfindlichkeit so weit, dass wir auch den Würgehaufen beobachten können. Wir sind schon ganz nah dran an der gewünschten Empfindlichkeit. Wir haben angefangen, Ende 2001 mit Daten aufzunehmen, zusammen mit dem amerikanischen Projekt. Und auch da sind die Anforderungen gewaltig. Wir müssen natürlich nicht nur das Ausgangssignal aufnehmen, sondern die ganzen Regelsignale, die dafür sorgen, dass die Anlage ruhig und vernünftig läuft. Wir müssen die Umweltsignale aufzeichnen und uns stört natürlich alles. Wenn da bei uns ein Auto um die Ecke fährt, sehen wir das, dann wackelt der Spiegel. Deswegen haben wir also auch eine riesige Datenmenge, die pro Tag produziert wird, 60 Gigabyte. Das ist also nicht, das passt auf eine CD drauf, auf eine DVD. Das muss abgespeichert werden, das muss ausgewertet werden. Und erst mit den heutigen Rechnerkapazitäten geht das in einer vernünftigen Weise. Wir haben bisher allerdings noch nichts gesehen. Wir können bessere Obergrenzen machen. Wir haben bisher die ersten beiden Datenläufe ausgewertet. Wir haben inzwischen schon den vierten gemacht, da sitzen wir gerade dran. Wir können noch keine definitiven Aussagen machen. Also sind jetzt, wenn wir einen zurückgehen, das sind also jetzt Auswertungen, als der Detektor so empfindlich war wie hier bei der roten und bei der grünen, bei der hellgrünen Kurve. Und also heute sind wir im Faktor 100 besser. Man kann deswegen also auch nur sagen, okay, da wir keine Gravitationswellen von Pulsaren nachgewiesen haben, muss die Exzentrizität dieser Pulsare kleiner sein als 10 und minus 6. Nicht solche Aussagen kann man im Augenblick machen. Was wir gesehen haben, sind zum Beispiel die Nordseewellen. Das hier ist das Signal am Strahlteiler, der wackelt also fürchtlich hin und her. Und wenn man dieses Signal filtert und bei einem halben Hertz untersucht, dann kommen diese Kurven heraus. Und das ist genau die Dünung der Nordsee. Die ist beim halben Hertz und das können wir ohne weiteres sehen. Wir sehen natürlich auch andere Effekte, zum Beispiel die Erdgezeiten. Sie wissen, dass der Mond die Meeresfläche hebt und senkt. Das macht aber auch mit der Erdoberfläche. Und zwar etliche Zentimeter, natürlich großflächig, deswegen fällt das nicht auf. Aber wir sehen das schon. Wenn jetzt also der Mond die Erdoberfläche anhebt, dann wandert eben das Zentralhaus um einen Mikrometer von dem einen Endhaus weg. Und das müssen wir nachregeln. Und hier sehen wir eben das Regelsignal am Strahlteiler. Und diese Regelung erfolgt genau im Rhythmus der Mondphasen, eines Mondtages. Das hier sind die halben Mondtage aufgemacht. Und man sieht hier eben direkt den Effekt des Mondes auf die Erdoberfläche. Was uns auch stört, sind natürlich Erdbeben. Kaum hatten wir das Ding angestellt, gab es ein Erdbeben der Stärke 7 auf Vanuatu, das ist kurz vor Australien. Das ist natürlich völlig egal, wo das passiert. Wir haben natürlich auch Seismometer bei uns stehen. Das war der Aufschlag des Seismometers. Das hat Geo gemacht. Das Interferometer hat fröhlich vor sich hingeschwungen. Dann kam dieser Stoß und dann war es erstmal aus dem stabilen Betrieb geworfen worden. Da muss man es eben nachstellen. Normalerweise sind dort automatische Regelungen eingebaut, die dafür sorgen, dass der stabile Betriebszustand erhalten bleibt, aber wenn die Störung zu groß ist, dann wirkt das natürlich nicht mehr. Heute schaffen wir es dann, sowas in 3 Minuten auszugleichen, insofern ist es nicht allzu tragisch. Der Status sieht so aus, wir schaffen also maximal so Messungen 5 Tage lang am Stück, dann kommt wieder so ein Erdbeben und unterbricht für kurze Zeit die Messphasen. Wir haben also eine Stabilität von über 97%. Wir haben den ersten Detektor, der sowohl mit der Leistungsüberhöhung arbeitet, als auch mit der Signalüberhöhung. Und wir haben Koinzidenzmessungen mit anderen Gruppen gemacht. Wir planen den nächsten Testlauf für Ende des Jahres und wollen dann, wir haben bisher immer so 4 Wochen am Stück gemessen, und wir wollen dann mal ein halbes Jahr am Stück durchmessen. Je länger die Betriebszeit ist, umso besser kann man Signale aus dem Rauschen herausholen durch mathematische Methoden. Ich habe schon von anderen Projekten gesprochen. Wir haben ein weltweites Netz von Gravitationswellendetektoren. Das ist einmal in Amerika 2 Projekte. Das hier ist eine Anlage südlich von Seattle und hier eine zweite Anlage südlich von New Orleans. Die haben einen Abstand von 3000 Kilometern und die haben natürlich mehr Geld zur Verfügung gehabt. Die haben sich also 2 Anlagen von 4 Kilometer Armlängen gegönnt. Dann gibt es eben außer Geo 600 noch ein, das dort liegt ein Projekt hier in der Nähe von Pisa. Das ist Virgo, ein italienisch-französisches Projekt mit 3 Kilometer Armlänge. Die sind noch nicht ganz messbereit. Ich denke, dass die jetzt Ende des Jahres anfangen werden zu messen. Und es gibt noch ein kleineres Projekt in Tokio, von 300 Meter, was auch ziemlich einfach gestrickt ist. Die Japaner wollen also zeigen, dass sie es auch können und hoffen auf eine größere Anlage. Diese Projekte sind alle in der Nordhälfte der Erde. Auf der Südhalbkugel gibt es IGO. Das ist aber leider auch kein funktionierendes Projekt. Die Australier haben gute Leute und gute Ideen, aber kein Geld. Da steht im Augenblick bloß ein Prototyp mit 80 Meter Armlänge. Man kann sich jetzt fragen, ja gut, muss wieder jeder sein eigenes Interferometer bauen? Warum tut man sich nicht zusammen und macht ein richtig schönes? Antwort, mit einem Projekt können Sie alles behaupten. Ja? Die müssen natürlich eine Kontrolle machen. Und deswegen haben sich die Amerikaner eben auch zwei Detektoren gegönnt. Das ist das eine, da auch zur Überprüfung, dass man nicht irgendwelchen lokalen Störungen aufsitzt. Und man kann Gravitationswellen zwar hörbar machen, aber man kann sie nicht sehen. Man möchte aber natürlich wissen, wo sie herkommen. Und deswegen brauche ich einen dritten Detektor, sodass ich durch Triangulation die Richtung der Quelle bestimmen kann, indem ich die Ankunftszeiten bei den verschiedenen Stationen messe. Und eine vierte Station ist auch nicht verkehrt, weil man dann die Wellenform besser bestimmen kann. Also alle diese Projekte sind gezwungen, zusammenzuarbeiten. Das klappt auch. Das ist hier die LIGO Scientific Collaboration. Wir vereinbaren also gemeinsame Messzeiten. Wir tauschen unsere Daten aus. Wir werten gemeinsam aus. Und wir machen auch gemeinsame Veröffentlichungen. Das ist also wirklich ein konstruktives Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Gut, zum Schluss lasse ich mich nochmal auf ein Problem eingehen. Wir erwarten Gravitationswellen in einem Frequenzbereich, der vom Millihertz bis zum Kilohertz-Bereich reicht. In diesem Bereich, also 100 Hertz bis 1-2000 Hertz, haben wir eben Ereignisse wie Supernova-Explosionen, die Neutronensterne, die sich umkreisen, Pulsare sind in diesem Bereich aktiv. In diesem Bereich hier, im Millihertz-Bereich, dort haben wir Ereignisse mit schwarzen Löchern. Wie stark die ausfallen, hier ist die Signalstärke aufgetragen, das hängt von der Größe der schwarzen Löcher ab. Aber die sind natürlich gerade im Millihertz-Bereich. Und dort wird man auf der Erde nie messen können, weil die seismischen Erschütterungen zu den kleinen Frequenzen hin immer stärker werden. Wir unterdrücken die Seismik in dem Bereich, wo wir messen, schon um einen Faktor 100 Millionen Mal. Ja, das ist eine der Voraussetzungen für unser Projekt. Wir müssen die seismischen Störungen um einen Faktor 100 Millionen Mal unterdrücken, sonst könnten wir gar nichts sehen. Und irgendwann schafft man das nicht mehr. Hier unten wird das noch stärker. Und deswegen wird man den Millihertz-Bereich mit erdgebundenen Detektoren nie beobachten können. Da muss man in den Weltall. Und das ist das Ziel von LISA, der Laser Interferometer Space Antenna. Drei Satelliten im Weltall mit 5 Millionen Kilometer Abstand. Und zwischen denen werden Laserstrahlen ausgetauscht. Das heißt, man hat hier automatisch einen Detektor, der 1 Million Mal besser ist, allein aufgrund seiner Länge, als alles, was ich auf der Erde machen kann. Außerdem gibt es hier eben keine Seismik. Wir haben ein ausgezeichnetes Vakuum, was wir auch brauchen. Und das ist ein Projekt, was wir ebenfalls vorbereiten. Man kann sich jetzt fragen, wie werden jetzt die Endpunkte von diesem Dreieck bestimmt. Hier sieht man einen Blick in die Satelliten. Wir haben jetzt hier in der Mitte der Satelliten hier und da, diese gelben Klötze. Das sind kleine Goldklötze, die dort frei fliegen, im freien Fall sich in den Satelliten bewegen. Das definiert mir die Eckpunkte dieses Dreiecks. Und die Satelliten schirmen jetzt diese frei fallenden Goldklötze vor dem Sonnenwind und vor dem Strahlungsdruck der Sonne ab. Man hat kleine Steuerdüsen, mit denen man dann, wenn die Satelliten den Goldklötzen zu nahe kommen, dann wieder das Ganze ausgleicht. Auf diese Weise kann man die Strecken stabil halten. Wenn die Satelliten einen Abstand von 5 Millionen Kilometer haben, dann können sie nicht um die Erde kreisen. Das tun sie auch gar nicht, sondern dieses Dreieck bewegt sich in einem Abstand von 50 Millionen Kilometer hinter der Erde her, einmal im Jahr um die Sonne. Das heißt, dieses Dreieck fliegt also hinter der Erde her, auch einmal im Jahr auf der Erdbahn, einmal im Jahr um die Sonne. Hier sehen Sie diese drei Satelliten und sehen, dass sie auch eine interessante Bewegung machen. Sie trudeln also auf bestimmten Bahnen hinter der Erde her. Das muss man machen, damit die Bahnen stabil bleiben. Wenn es reine Kreisbahnen wären, dann würden sich aufgrund der Himmelsmechanik die Satelliten voneinander entfernen. Gut, das ist ein Projekt, an dem wir auch arbeiten. Der Start dieser drei Satelliten ist für August 2013 vorgesehen. Für 2008 planen wir eine Probemission. Wir bereiten also gerade einen von diesen Satelliten vor und hoffen dann, dass das, was wir uns ausgedacht haben, auch funktioniert im Weltall. Das werden wir dann ausprobieren. Okay, Einstein hat 1916 Gravitationswellen vorhergesagt und sich gleich ausgerechnet, dass der Effekt so klein ist, dass man ihn wohl nie beobachten wird. Aber er hat natürlich gehofft, dass man es eines Tages doch schaffen würde. Und wir hoffen, dass wir mit Geo und Lisa diesen Traum wahr machen. Das ist vielleicht nicht gerade im Einstein-Jahr, aber wenn wir Glück haben, entweder in den nächsten 2-3 Jahren oder spätestens mit Lisa. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war unser Mitschnitt von der Ringvorlesung aus der Aula der Universität. Zum Thema krumme Räume, klingende Sterne. Von Gauss zu Einstein sprach Dr. Peter Aufmuth vom Einstein-Institut in Hannover.